gemacht und haben sehr speziell ausgewählte und würdige Menschen eingeladen. Und das ist etwas, was bis in die heutige Zeit stattfindet. Ich habe ein Bild von so einem Festmahl, von sehr einem wichtigen Festmahl mitgebracht, das vor einem Monat etwas stattgefunden hat. Wer weiß, wo das stattgefunden hat? Ja. In China? Nein, nicht in China. Wo ist es? In Nordkorea. Wahrscheinlich hat es kürzlich eins gegeben in China. Dort habe ich aber keine Bilder gefunden, aber das ist um die Welt herum. Weil das ist der nordkoreanische Diktator, der da frisch und fröhlich scheinbar am Schwätzen ist, an einem feinen Essen. Ich finde, es ist zwar ein bisschen formell, aber Gesichter sind glücklich. Wie glücklich es innen drauf aussieht, das ist nochmal eine andere Frage, aber das Bild ist ein positives. Mit ausgesuchter Delegation aus Südkorea. Aber das ist genau das, was Herrschende machen. Sie laden ein zu einem Fest und sie laden sehr würdige und besonders ausgesuchte oder selektierte Gäste. Andere hätten da nicht Platz, glaubt mir. Das ist sehr gut ausgewählt, wer da hat dürfen sitzen und wer nicht hat dürfen da sitzen. Und Gott macht das auch in der Bibel. Es gibt mehrere Stellen, wo eine Art wie isst mit einer selektierten Gruppe, gut ausgewählten Gruppe von Menschen. Eins ist am Berg Sinai. Und ich lese euch das vor, so wie es in der Bibel steht. Das ist fast ein bisschen abgespaced, wenn ihr jetzt den werdet sehen. Aber das ist eine Szene aus 2. Mose. Dort geht es darum, dass dann Gott die 10 Gebote gibt. Und da erlebt eine gut ausgewählte Gruppe von den Leitern der Juden etwas ziemlich Abgefahrenes. Lest es mit mir. Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinauf auf den Berg und sahen den Gott Israels. Die Aussage findest du nie sonst. Sahen den Gott Israels. Und unter seinen Füßen war es wie ein Gebilde oder eine Fläche von Saphirplatten und so klar wie der Himmel selbst. Scheinbar, man würde jetzt erwarten, dass sie ihn selber beschreiben, wenn sie ihn ja gesehen haben, oder? Aber das ist scheinbar unbeschreiblich und sie beschreiben, wie es unter seinen Füßen aussieht. Und wie sieht es dort aus? Ein Saphir ist etwa so gross, oder? Vielleicht, das ist dann schon ziemlich gross. Unter den Füßen von Gott. Eine Fläche von Saphirplatten, so klar wie der Himmel selber. Ich habe mich immer wieder gefragt, wo sind die wirklich gewesen? Sind sie wirklich am Sinai gewesen oder irgendwo zwischen dieser Welt und der nächsten Welt? Also das ist, oder ist Gottes Gegenwart einfach, das ist auch speziell da. Und jetzt ist in der Bibel immer wieder, wenn Gott jemanden sehen würde, würde er dann nicht überleben. Da läuft es anders. Schaut jetzt, was passiert. Also sie sehen den Gott und es ist wie Saphir. Und er, Gott, legte seine Hand nicht an die Auserwählten der Kinder Israels. Und sie schauten Gott und aßen und tranken. Unglaublich. Genau das, was wir da jetzt gemacht haben. Und das finde ich so überraschend in der Gegenwart von dem Gott, wo so speziell ist, da haben sie können essen und trinken. Das war so ein kleines Festmahl von speziell Ausgesuchten. Das waren nur Juden und das sind nur die ehrwürdigen Ältesten vom Volk Israel. Und an diesem Punkt macht Ostern einen riesigen Unterschied. Das, was passiert ist am Kreuz und mit dem Tod und mit der Auferstehung von Jesus Christus. Gott wird nämlich zu einem Gastmahl, zu einem Festmahl einladen, aber nicht nur Leute von einem Volk, sondern Leute von allen Völkern. Und nicht nur speziell Würdige, sondern jeder kommt eine Einladung über. Jeder von uns. Und das ist genau das, was wir gelesen haben. Und jetzt können wir vielleicht den Zettel nochmal nehmen. Und der Herr Zebaoth wird auf diesem Berge allen Völkern ein fettes Mahl machen. Ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Ich erkläre vielleicht ein, zwei Wörter. Herr Zebaoth, das heisst der Herr der Heerscharen. Das heisst, Gott selber ist der Befehlshaber der Armee in der unsichtbaren Welt. Es gibt keinen Mächtigeren, der rumläuft, als der. Und der lädt dich und mich ein. An so ein Mal. In England gibt es manchmal am Fernsehen so Beschreibe von Leuten, die beschreiben, wo sie ein Kuvert bekommen haben, ein schön beschriebenes Kuvert in der Post. Sie sind eingeladen worden zu einem Festmahl mit der Queen. Und das vergessen die nie mehr, oder? Die beschreiben dann das da so am Fernsehen und nachher dann denken sie, ah, und ich habe schon fast geahnt, das hat schon fast fein geschmückt. Und der Pöstler ist anders angelaufen wie sonst, weil er irgendwie gespürt hat, was da für einen wichtigen Umschlag ist. Und so, versteht ihr? Die Leute sehnen sich, nach dem eingeladen zu werden an ein wichtiges Festmahl. Und da steht, dass der höchste König von allen Königen, der, der Befehl ergibt über die Armee in der unsichtbaren Welt, lässt dich und mich ein. Das ist unglaublich. Der Herr Zebaoth. Und was macht er? Der Herr Zebaoth wird allen Völkern ein fettes Mahl machen. Und ich habe mich gefragt, wer hat denn den gekocht? Oder wer wird den kochen? Könnte es sein, dass Gott selber kocht? Was würde er sagen? Das wäre jetzt eine spannende Frage, um auf Slido zu tun. Weil, versteht ihr, wir haben im Neuen Testament einen Beschrieb von dem Gastmahl. Und da heisst es, dass Jesus Christus selber die Schürze wird anziehen und uns wird bedienen. Es scheint so, dass Gott in die dienende Rolle hineingeht, bei diesem Anlass. Und wenn es da heisst, der Herr, Zebaoth, wird allen Völkern ein fettes Mahl machen. Warum ist denn nicht der Vater in der Küche am Kochen? Er hat ja schließlich alle Gewürze erfunden. Und haben wir schon mal von einem guten Chef gegessen? So ein richtig feiner Koch. Nicht der Koch ist fein, das Essen ist fein. Von einem richtig fähigen Koch ein feines Essen. Das ist super, oder? Weil die wissen genau, was wir machen und so, oder? Und wie viel mehr der Schöpfer selber vielleicht kochen da. Wir wissen es nicht, das ist Spekulation. Es würde mich aber nicht wundern, wenn er selber kochen würde. Willst du das Essen mal probieren? Wo Gott selber kocht? Dann lass dich ein auf das Gastmahl. Dann heisst er auf diesem Berg, da ist der Berg Zion gemeint, im heutigen Palästina. Und dann heisst es ein Mahl von Fett und von Mark. Und das ist vielleicht für uns ein bisschen befremdend. Das ist damals einfach ein Angst, um zu sagen, Gott gibt genug. Er gibt so viel, dass man richtig satt wird. Jetzt, damit du satt wirst, ist es vielleicht nicht Fett und Mark. Obschon, wo ich in Afrika gelebt habe, da haben wir manchmal noch das Mark, das Knochenmark rausgebuddelt aus den Knochen. Das mache ich heute noch, das ist fein. Aber das ist vielleicht nicht so die Vorstellung von deinem idealen Essen. Vielleicht gibt es dann dort auch vegetarisch und so. Also einfach, der Punkt da ist mehr zum sagen, dass Gott dich mit allem versorgt, was du brauchst. Es wird genug haben. Das ist der Hauptpunkt da. Und dann ist der mit dem Wein. Und da finde ich einfach überraschend. Da ist die Rede von reinem Wein, von Wein, wo keine Hefe drin ist. Und was da wirklich beschrieben wird, ist Wein, wo besonders lang gelagert wird, damit er möglichst viel Alkohol hat. Und da finde ich Gott so überraschend. Wie, irgendwie, wenn doch Gott zu einem Festmahl einlädt, dann verteilt er höchstens Rimus, oder? Und nichts gegen Rimus, aber Wein ist schon überraschend, aber dann noch Wein, wo er dafür sorgt, dass es viel Alkohol drin hat. Hä? Wirklich? Ja, wirklich. Ich gehe davon aus, dass der Alkohol uns nicht besoffen macht dort. Es kann nicht sein, dass wir die negativen Auswirkungen von Alkohol haben in der Ewigkeit. Kann nicht sein, kommt nicht in Frage. Was auch immer da abläuft, es wird nicht eine negative Auswirkung haben. Aber ich finde Gott so überraschend da. So, wow, so cool. Und zwar einfach, weil er es anders macht, wie wir erwarten würden. Das ist so nicht das, was wir erwarten würden von ihm. Und das Zweite, was überraschend ist, dass du und ich eingeladen sind. Menschen von allen Völkern und Menschen von allen verschiedenen Ständen der Gesellschaft. Die Würdigen vor den Menschen und die, die vor den Menschen unwürdig sind. Alle sind eingeladen, du und ich. Die Festessen, die haben meistens dazu gedient, dass der König oder der Regent die Leute eingeladen hat zum Mittag oder zum grosses Festmahl, um etwas ankündigen, was er macht. Jetzt erobere ich dann das Land. jetzt tue ich dann das Gesetz erlassen. Ich heirate nochmal eine Frau, irgendwie eine Tochter von selben König vom anderen Reich, um unsere Allianz da irgendwie verstärken und so. Also die Festmahl sind gebraucht worden, um wichtige Entscheidungen und Daten der Regenten zu verkünden. Und genau das passiert da auch. Also Gott wird uns zu dem Festmahl einladen, in der Ewigkeit, und er wird sagen, dass er eine grosse Tat wird machen. Und die Tat, die wird jetzt beschrieben. Und das ist der Vers 7. Dann heisst es da, also der Herr Zebaoth, der Befehlsgeber und Befehlshaber über der Armee, er wird auf diesem Berg die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind, und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Und es ist eine Frage, was ist jetzt die Hülle? Das ist auch in einer der Fragen jetzt beim Slido. Was ist das für eine Decke? Und wenn man die Bibel ein bisschen kennt vielleicht, dann denkt man, ah, der Mose hat doch dort mal, wo er auf dem Berg war und so blendend hell oben runtergekommen ist, eine Decke über sich genommen. Im Neuen Testament ist die Rede davon, dass die Menschen, die Jesus nicht kennen, so eine Art wie eine Verblendung haben und so eine Decke über sich haben, die muss wegkommen, ist diese Decke eigentlich gemeint? Die Fachleute sind sich ziemlich einig, dass nicht das, was da gemeint ist. Und das macht auch Sinn, ich erkläre es jetzt dann, weil jetzt wird gerade dann erklärt, was denn passiert, wenn die Decke weggenommen wird. Im Vers 8 heißt es, er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und die Decke, die da gemeint ist, könnte durchaus eben ein Decke oder ein Tuch sein, ein Leichendecke, ein Leichentuch. Einfach da, was man braucht, um einen Menschen zu kleiden, wenn er gestorben ist. Ich habe da so ein Bild mitgebracht, das das zeigt. Ich finde das ein schönes Bild von dem Leichentuch, wo Jesus trainiert zugedeckt wird. Und das passt gut zu dem, was da steht, oder? Wenn wir jetzt wieder den Vers 7 lesen. Und er wird an diesem Berge die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind. Alle Völker, alle Menschen von allen Völkern sind betroffen von dieser Decke, vom Tod. Und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Also wir alle müssen mal sterben. Wir sind betroffen von dem. Und die Handlung, die Gott wird machen bei dem grossen Gastmahl, wird sein, er wird den Tod verschlingen. In dem Neuen Testament heisst es, dass Satan darauf aus ist, die Gläubigen zu verschlingen. Wir werden an dem Festmahl sein feines Essen verschlingen und Gott verschlingt auch etwas, nämlich was? Den Tod. Und ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt und das ist vielleicht auch der Grund, warum jetzt bei eurer Auswertung der Vers besonders hoch ist. Weil das ist natürlich ein Grund von riesigem Trost. Es heisst dann auch, Tränen werden abgewischt, die Schmach von seinem Volk wird aufgehoben. Und zwar von seinem Volk Israel, aber auch von den Menschen, die an Jesus Christus glauben, in allen Ländern. Und ich glaube, das ist eine grosse Sehnsucht der Menschen, den Tod zu überwinden. Ich habe seit ein paar Jahren mitverfolgt, dass es eine immer grösser werdende Industrie gibt von Leuten, die sich eingefrieren lassen. Ich habe hier einen Artikel aus dem letzten Herbst. Da haben wir so Container, wo Leute, nachdem sie sterben, so eine Flüssigkeit in sich hinein tun lassen und auf minus 196 Grad abkühlen lassen. Warum machen sie das? Das kostet etwa 200'000 Dollar. Warum machen sie das? Weil sie hoffen, in der Zukunft wird Technik und Medizin so weit vorgeschritten sein, dass man sich auftauen kann und sie wieder können leben. Ihr denkt, das ist gesponnen. Ja, vielleicht ist es eben nicht so gesponnen. Wenn man Gott nicht kennt, landet man vielleicht bei solchen Lösungen. Ich habe ein gewisses Verständnis für das. Ich fände es natürlich viel besser, sie versuchen da auch den Tod zu verschlingen oder zu überlisten. Oder? Aber viel besser wäre, wenn sie die Einladung annehmen an das Gastmahl. Weil, dann werden alle, die dort sind, mitbekommen, wie Gott in einer Tat den Tod verschlingt. Er wird dafür sorgen, dass es keinen Tod mehr geben kann. Und wir werden ewiges Leben bekommen. Das ist eine einzelne Handlung von jemandem, wo nur er das kann, nämlich Gott selber. Und die Frage ist, wie nimmst du die Einladung an? Die Einladung an das Gastmahl, wo jeder Mensch eingeladen ist. Und Jesus erklärt es einem Theologen, der mit ihm am Reden ist, der kommt z'Nacht zu ihm, der heißt Nikodemus, und er stellt ihm genau die Frage. Und Jesus antwortet mit einem Vergleich zu etwas, wo jeder Jude verstanden hat. Ich lese nur die beiden Verse vor und erkläre es, damit es klar ist. Er sagt Jesus zu dem Nikodemus: Du weißt doch, wie Mose in der Wüste eine Schlange aus Bronze an einer Stange aufrichtete, damit jeder, der sie ansah, am Leben blieb. Also da ist das Lager der Israeliten überfallen worden von so Schlangen und die sind gebissen worden, das sind tödliche Bisse gewesen, und dann hätte Mose müssen so an einem Stecken, an einem Stamm müssen so eine eherne Schlange aufhängen, und alle, die dann einfach im Vertrauen auf Gott das angeschaut haben, bei denen hat der Schlangenbiss keine tödliche Wirkung gehabt. Das ist das, was da beschrieben ist. Da hat Nikodemus gut verstanden. Und jetzt sagt Jesus, genau das Gleiche muss mir passieren. Ich muss auch auf ans Kreuz und sterben. Genauso muss auch der Menschensohn, das ist ich, Jesus, erhöht werden, damit jeder, der mich anschaut, im Vertrauen auf mich schaut. Damit jeder, der glaubt, durch ihn das ewige Leben hat. Also wie nimmst du die Einladung an, an das Festmahl, in dem du an Jesus glaubst? Ganz einfach. Man könnte fast sagen, ein Blick ans Kreuz langt, ein vertrauensvoller Blick. Wo du sagst, Jesus, ich sage ja, ich will dabei sein. Bei dem unglaublichen Mahl, wo du dabei bist, wo du veranstaltest und wo du den Tod wirst verschlingen, kannst du im Glauben annehmen. Und vielleicht hast du das schon gemacht, vielleicht glaubst du schon an Jesus, dann darfst du wissen, ich komme bei dem Mahl dazu. Und wenn es du noch nicht gemacht hast, dann red mit jemandem, der dir das erklären kann. Und ich gebe dir dann auch noch eine Einladung an ein Seminar, das dir vielleicht dann helfen kann, das zu verstehen. Ich finde, die grosse Freude da ist, Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung hat den Tod überwunden und wir müssen noch sterben. Aber eines Tages wird der Tod für alle von Gott selber eine Art wie verschlungen werden. Und das ist Grund zu grosser Freude und zu grossem Trost. Was wir bis jetzt haben, ist, man hört, was Gott tut. Und jetzt im letzten Vers wird beschrieben, wie wir dann werden reagieren. Und gellet, wir haben so viele Hoffnungen in unserem Leben, so viele Wünsche und Sachen, die so wichtig sind, und mir Gott sagt, Herr, hilf, und ich habe das Problem. Herr Jesus, hilf mir und greif du ein und bring du eine Lösung. Und wir haben, ich habe das Gefühl, wenn wir für jede Hoffnung und für alles, was wir Gott bräuchten, da innen jeweils ein Kilo wägen würden, dann hätten wir nur schon da im Raum viele Tonnen von Hoffnungen, die da im Raum innen sind und im Livestream auch noch ein paar mehr. Und ich glaube, das ist so etwas, was ganz intensiv da ist in unserem Leben. Und wir beten zu Gott, greif du ein, schenk, dass es eine Änderung gibt, schenk du uns deine Hilfe. Und Jesus Christus ist einer, wo sehr viele Menschen ihre Hoffnung auf ihn gesetzt haben. Die ersten Jünger, die ihm nachgefolgt sind, das heisst mit ihm gelebt haben, die haben auch ihre Hoffnung auf ihn gesetzt, und dann ist er an Karfreitag gestorben, und dann sind ihre ganzen Erwartungen und Hoffnungen jäh zum Ende gekommen. Da war Jesus Christus einfach die grosse Enttäuschung gewesen. Die haben gedacht, wir haben gehofft, dass er Jesus, er ist es nicht. Wir haben auf ihn gesetzt, wir sind enttäuscht. Es geht nicht mit ihm. Und das ist das, was sie selber auch gesagt haben. Und wir haben im Lukas-Evangelium, Kapitel 24, zwei von denen, die mit Jesus gelebt haben und genau in deren Enttäuschung gesessen sind. Und sie sagen dann zu dieser Person, mit der sie redet: Wir hatten gehofft, er, Jesus, sei es, der Israel erlösen werde. Aber er hat es nicht da. Merkt, da ist die Vergangenheitsform. Wir haben gehofft, jetzt hoffen wir nicht mehr. Jetzt haben wir gemerkt, er ist es nicht. Jesus ist eine Enttäuschung. Was sie natürlich nicht gewusst haben, die zwei, ist, dass die Person, die mit ihnen gelaufen ist und ihnen die Frage gestellt hat, wie geht es euch, niemand anders war als Jesus Christus selber. Ohne dass sie es gemerkt haben sie mit dem geredet, wo sie ihre ganzen Hoffnungen auf ihn gesetzt haben. Und dann hat er ja mit ihnen gegessen und dann sind ihnen die Augen aufgegangen und sie haben gemerkt, leck, der Jesus lebt ja. Oder? Und dann sind ihre Hoffnungen wieder voll da gewesen. Sie haben gemerkt, ah, er ist es eben gleich. Und in dem Text, den wir jetzt vorhin gelesen haben, der beschreibt, wie das Bankett ist, das Festmahl eines Tages in der Ewigkeit, wird beschrieben, wie wir werden reagieren. Und du hast vielleicht auch deine Hoffnungen auf Jesus Christus gesetzt und du sagst, Herr Jesus, da und dort brauche ich deine Rettung, brauche ich deine Hilfe. Bitte hilf mir, schenke Veränderung, schenke, dass das Problem aufhört und so weiter. Und dann, eines Tages, wirst du einen ähnlichen Moment haben wie die zwei, die merken, dass Jesus eigentlich lebt. Und wir lesen jetzt den letzten Vers. Das ist mein Favorit. Zu der Zeit, bei dem Festmahl und nachher, wird man sagen, und das sind dann wir, wenn wir dort sind, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Aber da ist die Vergangenheitsform nicht, wir haben gehofft und sind jetzt enttäuscht, sondern wir haben gehofft und es ist Realität geworden. Siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Und weil er geholfen hat und gerettet hat, lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Und nur schon, dass du darfst wissen, ich werde eines Tages genau die Worte brauchen. Ich werde eines Tages jubeln, weil ich werde, wenn ich zurückschaue, sehen, dass Jesus doch tatsächlich geholfen hat. Das ist etwas, was dir Kraft geben kann im Jetzt. Jetzt sind wir ja noch nicht da. Wir haben das Essen selber gebracht heute. Wir haben uns selber bedient. Da wird es mal alles anders sein. Und wir sind noch nicht am Punkt, wo wir können sagen, Herr, du hast alle Hilfe gebracht, die ich brauche. Das ist nicht der Fall. Und vielleicht bist du enttäuscht von Jesus und du sagst, verhebe da mit dem Jesus überhaupt? Wenn du ja gesagt hast zu Jesus und du darfst wissen, ich werde bei dem Fest mal dabei sein, dann darfst du heute schon wissen, ich werde einmal so empfinden, wie das da geschrieben ist. Darum darfst du schon wissen, jedes Gebet, das du sprichst, alles, was du machst im Kampf mit diesen Auseinandersetzungen und Problemen, die du vielleicht hast im Leben, lohnt sich, weil Jesus wird helfen. Und du wirst das eines Tages schnallen. Und ich lese jetzt den Text nochmal vor, den letzten Vers, und dann lade ich uns ein, um nochmal ein Lied von der Hoffnung zu singen. Das ist der Tag, den du geschaffen hast. Also so wirst du mal reden. Siehe, das ist unser Gott. Du wirst auf Gott schauen und schnallen. Das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Und Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du gestorben bist und auferstanden bist. Und dass du dort schon im Ansatz den Tod überwunden hast. Und dass ein Zeitpunkt kommt, wo das, was für dich wahr ist, auch für uns wird wahr sein. Nämlich, dass der Tod uns nicht mehr anhaben kann. Weil du und dein Vater den auf die Seite räumen. Und dass wir dürfen eingeladen sein an das Fest, egal wo wir stehen in der Gesellschaft, egal ob wir uns würdig fühlen oder nicht, das ist wunderbar und überwältigt uns. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dort eines Tages aus tiefstem Herzen werden können bekennen und sagen, jawohl, du hast geholfen, jawohl, du hast gerettet, jawohl, du hast Gebet erhört, jawohl, du hast eingegriffen. Und wir nehmen Hoffnung mit in die nächste Woche, indem wir da wirklich ganz tief unser Herz aufnehmen, wie wir eines Tages werden reagieren, wenn wir dich anschauen und zurückschauen auf das Leben, das wir jetzt im Moment haben. Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir die eines Tages werden können zujubeln und uns tiefst, mit tiefster Ehrlichkeit werden dürfen freuen über dich und deine Rettung.